Schade, schade. Es ist nur die Silbermedaille geworden gestern beim legendären deutschen Achter. Rudern können wir ja ganz gut. Wir sind so eine Ruderernation. Das ist so immer unser Parteitag irgendwie bei den Olympischen Spielen. Da holen wir viele Medaillen. Wenn man das Rudern rausfiltert bei den Olympischen Spielen, dann sind wir aber leider nur Zweiter hinter den Briten. Ja, Rudern, wir sind so eine Ruderernation. Wir können das und wir vertragen es überhaupt nicht, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Wir reißen uns dann am Riemen und versuchen, das Ruder herumzureißen. Erstmal euch Alltagsruderern, herzlichen Glückwunsch. Wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen abhängig vom Schulrhythmus. Das war die erste volle Schulwoche. Die ist erstmal geschafft. Wir suchen vielleicht noch nach dem richtigen Rhythmus und umso willkommener vielleicht die heutige Unterbrechung. Der erste Sonntag nach der ersten vollen Schulwoche. Vor 2 Jahren habe ich einen Alpha-Kurs mit durchgeführt, hier in unserer Gemeinde, einen Glaubenskurs. Ist übrigens gerade jetzt vom Stapel gelaufen, um in der Bildersprache zu bleiben. Also letzten Donnerstag haben wir angefangen. Man kann noch dazu stoßen bei Interesse, kommenden Donnerstag, 19.30 Uhr. Und bei diesem Glaubenskurs vor 2 Jahren, da sind wir auch ein Wochenende weggefahren und da ging es um den Heiligen Geist. Und da hatte ich auch so einen Pausenmoment. Wir hatten den Stoff durchgearbeitet, wir hatten ein paar Lieder gesungen und dann haben wir Gott Raum gegeben zu wirken. Und ich hatte die Session, diese Einheit hatte ich auch nicht in der Hand. Wir hatten Gastreferenten da und wir haben diesen Heiligen Geist, der irgendwie bei der Schöpfung und bei diesem Geheimnis des Lebens eine große Rolle spielt in der Bibel. Wir haben diese Seite Gottes, den Heiligen Geist, eingeladen, an uns zu wirken und zu uns zu sprechen. Und wir haben einfach Pause gemacht. Keiner wusste, was passieren würde. Wir haben einfach gewartet, mit unseren Händen ausgestreckt und haben uns Gott hingehalten, Gott, dem Heiligen Geist. Es ist nichts Spektakuläres passiert, aber Gott, der Heilige Geist, hat mir da etwas sehr deutlich gesagt. Und daran musste ich denken, als ich mir den Text aus dem Markus-Evangelium für diesen Sonntag näher angesehen habe. Ich lese aus Markus 6 die Verse 45 bis 52. Also wir ackern uns gerade durchs Markus-Evangelium. Oder wir rudern uns gerade durchs Markus-Evangelium, so von Sonntag zu Sonntag. Vers 45. Gleich danach drängte Jesus seine Jünger mit dem Boot zum gegenüberliegenden Ufer vorauszufahren nach Bethsaida. Er selbst wollte in der Zwischenzeit die Menschenmenge entlassen. Nachdem er sie verabschiedet hatte, zog er sich auf einen Berg zurück, um zu beten. Als es Abend geworden war, befand sich das Boot inmitten des Sees, während er selbst noch allein an Land war. Als Jesus sah, wie sie sich beim Rudern quälten, sie hatten nämlich Gegenwind, stieß er gegen 4 Uhr früh zu ihnen, als er auf dem See ging und sie eigentlich überholen wollte. Als sie ihn jedoch auf dem See umherspazieren sahen, meinten sie, er sei ein Gespenst und sie fingen an zu schreien. Es sahen ihn nämlich alle gleichzeitig und sie bekamen es mit der Angst zu tun. Daraufhin sprach er sie an und sagte ihnen, beruhigt euch, ich bin es, habt keine Angst. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm ließ nach. Daraufhin verloren sie völlig die Fassung. Sie hatten nämlich die Sache mit den Broten nicht mal ansatzweise begriffen, sondern ihre Herzen waren verhärtet. Also über dieses Ende, da habe ich echt gestaunt. Ihre Herzen waren verhärtet. Also sie bekommen hier ein Kino von Jesus zu sehen, das seinesgleichen spottet. Ja, so seit der Aufklärung haben wir modernen Menschen ja so unsere Schwierigkeiten mit Wunderberichten. Und es gab viele mehr oder weniger kluge Versuche, das irgendwie sich zu erklären. Ich habe bei einem rationalistischen Bibelausleger die Erklärung gefunden, dass Jesus sich auf Bauhölzern über den See Genezareth bewegt hat und dass diese Sturmstellung so in den Köpfen der Jünger entstanden ist, dass Jesus die Jünger angeschrien hat, seid still, und zufällig ließ der Sturm nach. Und dann dachten die Jünger, Jesus hätte da ein Naturwunder vollbracht. Also die Jünger bekommen ganz großes Kino hier zu sehen, eine Menge zu staunen, aber ihre Herzen waren verhärtet. Letzten Donnerstag beim ersten Alpha-Abend, da waren wir gleich bei diesem Thema Wunder und bei unserer Schwierigkeit, die wir jetzt so nicht jeden Tag Wunder erleben, das für bare Münze zu nehmen. Und von Zeit zu Zeit in meinen Gesprächen, auch schon früher mit Klassenkameraden, kam es immer auf dieses Thema Wunder. Und mehrmals haben mir Leute gesagt, also wenn heute noch diese Wunder passieren würden, dann würde ich auch glauben. Es gibt einen ganz, ganz bekannten Aufklärungstext von Lessing an einen Schuldirektor Schumann. Die haben so ein bisschen hin und her debattiert über diese Wundergeschichten. Und das ist ein ganz bekannter Text geworden. Jeder, der sich irgendwie näher mit der Aufklärung beschäftigt und mit aufgeklärtem Denken, der liest diesen Text. Und da spricht Lessing über den Beweis des Geistes und der Kraft, also über diese Wunderdinge. Und er sagt auch, wenn diese Wunder heute noch passieren würden oder wenn ich sie selbst erlebt hätte, dann hätte ich überhaupt keine Schwierigkeiten, das auch zu glauben, diese Berichte zu glauben. Spannend ist jetzt, finde ich, die Jünger, die bekommen hier eine Demonstration von Wundern, aber sie kapieren es irgendwie nicht. Also selbst dieses spektakuläre Wunder, irgendwie erreicht es sie nicht. Lasst uns noch mal einen Moment still werden und beten, dass wir hier heute nicht mit verhärteten Herzen rausgehen. Vielleicht betet ihr es einfach für euch in der Stille. Jesus, wir bitten dich, dass da, wo unsere Herzen irgendwie imprägniert sind, nichts mehr reingeht. Wir bitten dich, dass du uns da irgendwie anpackst, Herr, ganz persönlich, zu uns sprichst oder uns anrührst, so wie wir es brauchen. Wir sind so unterschiedlich, wir hören unterschiedlich, wir sehen unterschiedlich, wir nehmen unterschiedliche Dinge wahr. Und danke, dass dir das alles nicht verborgen ist. Und wir danken dir, dass du schon genau Bescheid weißt, auch wie du uns anzusprechen hast. Amen. Ja, wir sind mitten in der Olympiade. Letzte Woche titelte es doch tatsächlich vom Winde verweht, wurden gestern die Ruderwettbewerbe. Also Rudern und Wind, das tauchte auch in der letzten Woche bei der Olympiade auf. Und die Zeitplanung, die ist durcheinandergewirbelt worden durch falsches Wetter. Der Wind wirbelt das Programm der Olympischen Ruderregatta weiter kräftig durcheinander, hieß es in einem Online-Portal. Und wir finden hier im Evangelium eine ähnliche Situation vor, nur dass die Ruderregatta nicht verschoben wurde, sondern Jesus mutete das seinen Jüngern zu, im Sturm zu rudern. Vers 48. Als er sah, wie sie sich beim Rudern quälten, sie hatten nämlich Gegenwind, stieß er gegen 4 Uhr früh zu ihnen, als er auf dem See ging und sie eigentlich überholen wollte. Die Jünger rudern und es geht nicht vorwärts. Ich glaube, das spricht in uns allen was an. Es gibt so bestimmte Geschichten, Legenden, Motive, Sisyphus meinetwegen. Das spricht uns an und diese Geschichten werden immer wieder erzählt, auch im Schulunterricht, weil sie etwas Typisches zum Ausdruck bringen, eine Lebenssituation, die wir alle kennen. Wir sprechen dann oft so vom Kreis, es dreht sich alles im Kreis. Und man fragt sich dann, oder im Hamsterrad, noch schlimmer, im Hamsterrad, Karriereleiter erweist sich irgendwann mal als Hamsterrad. Und man kommt nicht so richtig vorwärts, man kommt nicht so richtig hoch. Eine blöde Situation. Eine Situation, in der ich mich von Zeit zu Zeit wiederfinde. Eine Situation, in der sich jeder Mensch von Zeit zu Zeit wiederfindet. Und auch eine Situation, in der sich Gemeinde von Zeit zu Zeit wiederfindet. Dass man versucht voranzukommen, man rudert, man bemüht sich. Aber irgendwie gewinnt man kein Land, man macht keine Strecke. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht von einem Reiseprediger aus dem 19. Jahrhundert, Gustav Kaiser hieß der, glaube ich. Das Drollige finde ich der Name des Pferdes. Das Pferd hieß Vorwärts. Ein passender Name für ein Pferd, Vorwärts. Aber das ist auch so Ausdruck, ne? Dieser Prediger wollte, dass es vorwärts geht. Das wollen wir auch. Das halten wir schlecht auf, wenn es irgendwie nicht vorwärts geht. So sehr wir es manchmal genießen, Pause zu machen, wir halten das nicht aus, wenn es in unserem Leben vorwärts geht. Jesus hat die Jünger vorausgeschickt und es geht nicht vorwärts. Also ich als Jünger, ich wäre verärgert. Der Meister hat mir gesagt, er hat sogar Dampf gemacht, er hat sie gedrängt. Jetzt seht mal zu, dass ihr ins Boot kommt und fahrt los. Ich wäre verärgert, wenn ich dann im Gehorsam losruder und es geht nicht vorwärts. Ich würde so, irgendwann würde ich in einen Vorwurf kommen, Jesus gegenüber oder Gott gegenüber. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch eine Situation ist, die ihr kennt. Ich kenne sie und ich glaube, es gibt auch diese Phasen als Gemeinde und wo man als Christ unterwegs ist und man wünscht sich, dass es vorwärts geht, aber irgendwie man bemüht sich und man paddelt und rudert und so richtig voran geht es nicht. Vielleicht steckst du in so einer Situation. Vielleicht geht es um eine Seite von dir selbst, mit der du kämpfst und du ruderst da. Du merkst, ich war schon mal an dieser Stelle. Ich habe doch schon mal diesen Kampf ausgefochten und jetzt stecke ich schon wieder da drin. Ich drehe mich irgendwie im Kreis, aber ich mache keine Strecke. Es geht nicht voran. Jeder, der sich irgendwelche Fertigkeiten aneignet, musikalisch, sportlich, der weiß um diese Durststrecken, dass man immer seine Etüden rauf und runter spielt oder dass man seine Übungen macht, seine Bewegungsabläufe im Sport. Man hat das Gefühl, man bekommt es einfach nicht in den Griff. Der Bewegungsablauf, der will einfach nicht sitzen und es passieren einem immer wieder dieselben Fehler. Sehr ärgerlich. Und ich glaube, eben wir als Nation, wir sind da besonders verbissen. Wir neigen dazu, dann irgendwie besonders sportlich zu sein. Und es fällt uns besonders schwer, das auszuhalten, wenn es irgendwie nicht richtig vorwärts geht. Wie geht Jesus hier mit seinen Jüngern um? Und was für eine Lektion will er ihnen beibringen? Was für eine Lektion will Jesus uns beibringen in so einer Situation, wo es nicht so richtig vorangeht? Wie schon gesagt, sie bekommen das extremste Kino geboten, was die Evangelien so an Wundern zu bieten haben. Vielleicht abgesehen von der eigenen Auferstehung Jesu. Naturwunder. Also unter den Auslegern des Neuen Testaments, ich habe das ja studiert, schon 20 Jahre her, aber da gibt es immer so Wellenbewegungen. Und in der Zeit, als ich studiert habe, war man gar nicht so abgeneigt, auch unter Historikern, unter Forschern, davon auszugehen, dass Jesus tatsächlich Wunder vollbracht hat. Es gab auch andere Phasen. Ich habe euch von diesem einen Ausleger erzählt mit den Bauhölzern im See. Bei der Brotvermehrung ist er auch davon ausgegangen, dass es irgendwelche Höhlen gab, wo Jesus heimlich Brot gebunkert hatte. Also es gibt so in der Auslegungsforschung, da gibt es eben so Wellenbewegungen, aber eigentlich im Moment, ist ganz spannend, gehen auch kritische Denker und Forscher durchaus davon aus, dass Jesus tatsächlich Wunder getan hat. Da gibt es auch gute Argumente für. Was will Jesus hier seinen Jüngern beibringen? Erstmal heißt es, er sieht es, finde ich ganz spannend. Also Jesus betete offenbar mit offenen Augen. Es gibt beim Tischgebet kann es schon mal unter Kindern einen kleinen Streit geben, wenn jemand mit offenen Augen betet. Jesus schien mit offenen Augen gebetet zu haben. Und es heißt, er nahm das wahr, dass seine Jünger da nicht so richtig vorankamen. Und ich habe mich gefragt, was für eine Regung war da in Jesus? Das lesen wir hier nicht so direkt. Man kann es ein bisschen schließen, aber direkt lesen wir es nicht. Wir lesen es öfters in den Evangelien, dass Jesus von Mitleid und von Mitgefühl ergriffen wurde. Das finde ich total spannend. Also Jesus ist nicht so, er rudert nicht, so wie er unterwegs ist, sondern er schaut sich um. Das heißt ganz oft in diesen Evangelien, Jesus sah hin, er sah jemanden, sein Blick fiel auf jemanden. Er ist wachsam unterwegs gewesen, die Pfadfinder unter uns, ne? Wachsam, treu und so weiter, unsere Regeln, Wachsamkeit. Jesus ist wachsam unterwegs gewesen und er sah die Jünger. Und ich habe so den Verdacht gehabt, anstatt dass er von Mitgefühl ergriffen war, war vielleicht auch ein bisschen dabei, vielleicht hat er auch den Kopf geschüttelt. Sie gedacht, oh nein, was mühen die sich ab? Und es hat wirklich etwas von einer Demonstration, dass Jesus da jetzt einfach mal über den See spaziert. Wie gesagt, ich glaube wirklich, dass Jesus über den See gewandelt ist. Also wie gesagt, auch wenn in der gegenwärtigen Auslegung Wundergeschichten durchaus ernst genommen werden, Naturwunder, da hat man die größten Fragezeichen, ob Jesus die denn wirklich getan hat. Ich persönlich glaube das und es macht auch zutiefst Sinn. In Jesus, in dieser Figur, Jesus von Nazareth, das ist die Überzeugung der Autoren des Neuen Testaments gewesen, ist Gott selbst erschienen. Gott selbst hat sich als Mensch verkleidet und ist in dieser Figur Jesus von Nazareth gekommen. Und an einigen Stellen zeigt er eben die Visitenkarte und zeigt, dass er den Naturgesetzen nicht unterworfen ist, sondern dass er sie erschaffen hat und auch durchaus mal über ihnen stehen kann und über Wasser gehen kann. Also ich glaube, es war vielleicht eine Prise Mitgefühl dabei, als Jesus da seine Jünger sah, aber es war auch ein bisschen Kopfschütteln dabei und ich glaube, Jesus wollte ihnen auch wirklich zeigen, es geht auch anders. Es geht auch anders. Die Ruderer im hebräischen Zwölfer schreien vor Angst. Ich bin fast sicher, dass die Ruderer im deutschen Achter vor Wut geschrien hätten, bevor sie festgestellt hätten, dass da jemand über das Wasser geht. Also als deutscher Achter lässt man sich ungern überholen beim Rudern. Und dann auch noch mit unfairen Mitteln. Ja, das gibt es manchmal, dass mit unfairen Mitteln jemand abgehängt wird. Also bei der Tour de France 1904, da wurde der Sieger disqualifiziert, weil er eine Etappe mit dem Zug absolviert hat. Also ich glaube, das schwingt hier mit, dass Jesus den Jüngern zeigen will, es geht auch anders und es geht mit deutlich weniger Mühe. Also die erste Lektion, die ich erkenne, für uns, die wir rudern in unserem Alltag und die wir vor allen Dingen nicht vorankommen, sondern uns im Kreis drehen, ist erstmal mit Beten zu probieren. Jesus war wahrscheinlich stundenlang im Gebet. Er hat vorher eine Menschenmenge verabschiedet und dann heißt es, er zog sich zurück eben auf einen Berg und er betete. Und er hat seine Jünger schon, als es noch hell war, losgeschickt und gegen 4 Uhr früh ist er dann über das Wasser losgegangen und es scheint so, dass Jesus irgendwelche Akkus da aufgeladen hätte vor Gott in dieser Zeit des Gebets. Wenn wir merken, dass wir irgendwie in der Horizontalen unseres Lebens, dass wir vor einer Wand stehen, dass wir uns eine blutige Nase holen, dass es nicht vorwärts geht, eine wichtige Lektion ist, nach oben schauen, in die Vertikale, sich Zeit nehmen, vor Gott zu sein. Und vielleicht auch nicht unbedingt immer so nur diese Wand vor Gott zu besprechen, die muss jetzt endlich mal weg, dieser Gegenwind soll weg, sondern vielleicht auch zu fragen, Gott, ist das vielleicht dein Gegenwind? Und wolltest du mich vielleicht wachrütteln, auch durch diesen Gegenwind oder durch diese verschlossene Tür? Also ich persönlich, ich merke, mein Herz ist sehr verhärtet. Ich kämpfe und rudere sehr lang. Ich bin so ein bisschen sportlich, ich bewege mich gerne und also bei mir dauert das extra lange, bis ich begriffen habe, dass es jetzt mal Zeit ist, die Ruder einzuziehen, Pausentaste zu drücken, vor Gott zu sein und mal Gott zu fragen, was dran ist. Die Jünger taten sich, wie gesagt, sehr schwer, diese Lektion zu lernen. In Vers 51 lesen wir, er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm ließ nach. Daraufhin verloren sie völlig die Fassung. Sie hatten nämlich die Sache mit den Broten nicht mal ansatzweise begriffen, sondern ihre Herzen waren verhärtet. Ihre Herzen waren verhärtet. Das hat mich neugierig gemacht, der Zustand dieses Herzens, habe ich eingangs schon gesagt. Was war eigentlich mit den Herzen los? Und ich bin auf eine Eigentümlichkeit gestoßen, als ich mich ein bisschen näher mit diesem Wort verhärtet oder auch verstockt beschäftigt hat. Da steckt nämlich das Wort für Vulkangestein drin. Also im Hintergrund schwingt dieser Prozess mit, dass etwas Flüssiges erstarrt, dass etwas, was eigentlich beweglich ist, plastisch, formbar, dass es hart wird. Das ist anschaulich. Also hier wird über die Gedanken, über die Überzeugung, über das Herz der Jünger ausgesagt. Es war erstarrt, es war hart und es drang irgendwie nichts ein. Ne? Also wenn ein Kieselstein kann jahrhundertelang im Fluss liegen, wenn man ihn rausholt und aufschlägt, innen ist er staubtrocken. Und mit den Jüngern schien es in der Gegenwart Jesu ein wenig so gewesen zu sein oder auch in dieser Situation. Sie haben alle möglichen Dinge erlebt, aber sie hatten keine Box dafür. Sie wussten nicht, wo können sie das ablegen und wie können sie sich das irgendwie, was sollen sie damit anfangen? Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, eben mit Blick auch auf mein eigenes Herz, weil ich das auch von meinem eigenen Herz kenne, dass es sich manchmal so verkrampft, so hart wird und nicht mehr empfänglich ist, dass ich manchmal in solchen Situationen des Ruderns im Alltag Tunnelblick habe und dann am Ende sogar meine Hausgenossen nur noch als bewegliche Hindernisse wahrnehme. Und ich habe mich gefragt, was macht Gott eigentlich mit so einem Herzen? Und nun finde ich spannend, dass aus Lavastein, aus erstarrtem Magma fruchtbarer Boden werden kann. Lavastein kann zu fruchtbarer Vulkanasche werden, wenn sie verwittert. Das heißt, wenn sie immer mehr zerbricht und zerfällt, zerbröselt. Dabei werden nämlich wichtige chemische Elemente aus dem Erdinneren gelöst, die einen fruchtbaren Boden ausmachen. Der harte Lavastein muss zerbröseln, damit er fruchtbare Vulkanasche wird. Und mir dämmert es, dass Gott so mit uns, mit unserem Leben, mit unserem Herzen umgeht, dass er uns richtig auch mit Bedacht in solche Situationen führt, manchmal auch treibt. Jesus hat die Jünger ins Boot getrieben, fahrt voraus. Und es steckte auch eine Absicht in diesem Gegenwind. Wenn man das physikalisch sieht, irgendwie Vektor gegen Vektor, es passiert nichts. Das ist total bescheuert, Kräfteverschleiß. Aber Gott lässt solche Situationen zu, Vektor gegen Vektor, damit unsere harten Herzen so ein bisschen mal zerbröseln. Und es ist aber anders jetzt als bei Lavagestein. Das Lavagestein, das kann sich jetzt nicht irgendwie entscheiden, fruchtbarer Boden zu werden oder nicht. Aber wir können uns entscheiden, wie wir mit solchen Situationen, wo es nicht vorwärts geht, wie wir mit solchen Situationen umgehen, das ist entscheidend dafür, ob unser Herz zu einem fruchtbaren und empfänglichen Boden wird. Ich lese nochmal Vers 51. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm ließ nach. Daraufhin verloren sie völlig die Fassung. Sie hatten nämlich die Sache mit den Broten nicht mal ansatzweise begriffen. Markus, also der dieses Evangelium verfasst hat, der nimmt hier Bezug auf den Bericht vorher. Vor diesem Seewandel, diesem spektakulären Seewandel, ist die Geschichte von der Brotvermehrung. Die Leute, die letzten Sonntage da waren, ich glaube 17. Juli, 24. Juli, da haben wir das besprochen, die Brotvermehrung. Und Markus setzt hier ein Lesezeichen und sagt, Brotvermehrung, da gab es eigentlich was zu lernen und diese Lektion hatten die Jünger verpasst. Und deshalb konnten die nicht gut umgehen mit dieser Situation Vektor gegen Vektor, Rudern und Gegenwind. Und ich hole das nochmal kurz in unseren Arbeitsspeicher, in unser Bewusstsein, was da los war. Jesus hat den Jüngern gesagt bei der Brotvermehrung, gebt ihr ihnen zu essen. 12 Jünger, 5000 Leute, die da in diesem Volksauflauf zusammengekommen waren, wahrscheinlich deutlich mehr, wahrscheinlich eher 10, 15, vielleicht auch 20.000 Menschen. Oh, eine Wespe. Ja, und er sagt den Jüngern, ihr seid dran. Die Jünger nehmen erstmal ganz sportlich diesen Auftrag an und überlegen, wie sie so viel Geld aufwenden können, dass sie so viel Brot einkaufen können und kommen dann ziemlich schnell zu dem Ergebnis, sie müssen irgendwie den Jahreslohn eines Handwerkers zusammenkratzen Und das ist auch alles nur eine sehr theoretische Überlegung. Und irgendwann mal sehen sie ein, sie haben nicht die Ressourcen, sie haben nicht die Möglichkeiten, diese riesige Menschenmenge zu speisen. Und das ist die entscheidende Erkenntnis, das ist die entscheidende Einsicht. Das ist eine Spannung, in die Gott uns immer wieder führt, in die Jesus uns immer wieder führt, wenn wir ihm nachfolgen, dass er uns vor Aufträge stellt, wo wir denken, das ist zu groß. Vielleicht sind wir noch ein bisschen sportlich und denken oder bilden uns ein, wir kriegen das irgendwie hin, aber wir müssen eigentlich einsehen, es ist zu groß. Und das ist der erste, ja, der erste Schlüssel ist, dass wir diesen Auftrag annehmen und die zweite entscheidende Erkenntnis ist, dass wir wirklich die Begrenztheit unserer eigenen Möglichkeiten einsehen. An der Stelle drehe ich oft Unehrenrunden. Ja? Ich brauche sehr lange, bis ich das einsehe und anerkenne, dass meine Ressourcen nicht reichen. Drittens, unsere Ressourcen ermitteln. Also das Spannende ist, dass Jesus dann trotzdem mit dem arbeitet, was die Jünger haben. Er fragt sie, was sie haben. Und irgendwie waren sie an 5 Brote und 2 Fische gekommen. Lächerlich wenig, aber Gott setzt da an. Jesus setzt da an. Jesus erschafft nicht Speise für 5000 aus dem Nichts. Hätte er auch machen können, macht er nicht. Er arbeitet mit dem, was er vorfindet. Es fällt uns besonders schwer, wenn wir gerade begriffen haben, dass unsere Ressourcen nicht reichen, dann tun wir unsere Ressourcen gerne irgendwie in Vorrat oder brauchen das für uns eher. Aber Jesus will trotzdem mit dem wenigen, was wir haben, mit dem lächerlich wenigen, was wir haben, will er arbeiten. Und der entscheidende Schritt ist dann, dass die Jünger ihre Ressourcen, ihre 5 Brote und 2 Fische, in die Hände Jesu geben. Sie haben sie in die Hände Jesu gelegt, diese Ressourcen. Und wir mit unserem ganzen Leben, wir sind immer wieder gefordert, auch gerade dann, wenn wir sehen, dass es eigentlich sehr knapp ist mit unseren Mittelchen, dass wir uns in Jesu Hände geben. Dann heißt es, Jesus dankte Gott für dieses Brot, für diese Ressourcen und er brach sie. Und das ist vielleicht das Schmerzhafteste, weil das Gott manchmal auch mit unseren Ressourcen macht und auch mit unserer Befähigung. Wenn man sich in der Bibel mal so die Biografien, die Big Names, die Leute anschaut, mit denen Gott sehr viel gemacht hat, die hatten alle irgendwo einen Knacks, ein Bruch, ein Sprung in der Schüssel. Und sie hatten das aus einer Begegnung mit Gott. Bei Petrus ist es vielleicht am bewegendsten. Er war so selbstsicher, dass er zu Jesus halten wird, auch wenn Jesus verfolgt würde. Und wenige Stunden später lesen wir, dass Petrus Jesus verleugnet hat. Und da zerbrach etwas in ihm. Und als Jesus und Petrus dann nach der Auferstehung miteinander sprachen, da spürt man, wie verunsichert Petrus war. Und Jesus sagt diesem verunsicherten Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. Also irgendwie gefällt es Gott besser, wir gefallen Gott besser, wir sind brauchbarer für Gott, wenn wir so ein wenig abgewittert sind, ein wenig zerbröselt sind. Das ist irgendwie eine Verfassung, da sind wir fruchtbar für Gott. Ich habe euch vorhin erzählt, vor 2 Jahren bei diesem Alpha-Kurs, dass wir uns so eine Zeit genommen haben, wo wir Gott, dem Heiligen Geist, Raum gegeben haben zu wirken. Das wollen wir auch gleich miteinander tun. Das wurde nicht irgendwie laut, es war sehr, sehr still, aber ich habe sehr klar vernommen, wie Jesus mir gesagt hat oder wie der Heilige Geist mir gesagt hat, du machst dir zu viel Mühe, du machst dir noch viel zu viel Mühe. Es geht auch anders.